Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Es ist geschafft, das letzte Weltcup-Wochenende vor Weihnachten liegt hinter uns und wir in der Flugshow haben wieder ordentlich Gesprächsstoff. Ich bin Luis Holoch und ich freue mich heute gleich mit zwei echten Fachleuten über dieses zurückliegende Wochenende in Engelberg zu sprechen. Und beide feiern heute auch ihr Saisondebüt hier in der Flugshow. Und das ist einmal unsere Expertin, die liebe Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo zusammen. Freut mich, dass ich dieses Jahr noch dabei bin.
Das freut uns auch und wir freuen uns auch, dass unser Mann vor Ort, unser rasender Reporter und Vorspringer in einer Person auch heute mit dabei ist, Andreas Schuler. Grüezi Andi.
Grüezi wohl. Hallihallo.
Ja, du bist gestern Abend noch aus dem Winter Wonderland in Engelberg zurück in deine Heimat gereist. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie war denn dieses schneereiche Wochenende für dich?
Ja, schneereich sagt schon ziemlich alles. Ja, insgesamt auch interessant, nicht nur schneereich. Als Vorspringer gab es dann sehr, sehr lange Tage, auch für die Athleten und Athletinnen dementsprechend. Und ja, Bedingungen haben wir ziemlich viele durchgemacht, von Schnee über sehr viel Rückenwind. Und ja, interessante Wettkämpfe gab es meiner Meinung nach schlussendlich dann doch auch.
Wie lange bist du denn an der Schanze gewesen und wie viele Sprünge hast du denn überhaupt machen dürfen an den 3 Tagen?
Durchschnittlich etwa 3 Sprünge pro Tag, also nicht allzu viel. Freitag, Samstag ging es relativ schnell, da war ich einfach bei den Herrenvorspringer und gestern ging es dann von morgens um 8 bis dann der Wettkampf der Herren fertig war. Es war irgendwie 6 Uhr am Abend, war ich eigentlich fast an der Schanze. Das Männerteam wurde dann auch noch bei den Frauen eingesetzt, obwohl es für mich keinen Sprung gab. Aber ja, dementsprechend haben wir sehr, sehr viel Zeit gestern an der Schanze verbracht.
Ist ja einerseits die Komponente, dass es eben der Doppelweltcup ist, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, seitdem sie die Startzeiten so auf den etwas späteren Nachmittag verlegt haben, ist es schwieriger vom Wetter her. Ist das nur mein Eindruck oder ist da auch ein Fünkchen Wahrheit dran aus deiner Sicht?
Könnte durchaus sein. In Engelberg mag ich mich schwer zurückerinnern, wo die Startzeiten anders waren. Es war sicher mal auch früher geschult worden.
Ja.
Okay, ja. Was in Engelberg halt so standardmäßig das Problem ist, ist, dass dann mehr und mehr Rückenwind kommt. Gestern war dann auch noch der Schnee das andere Thema, das reinspielte, aber ja. Das mit den Startzeiten ist, denke ich, immer auch ein bisschen ein Glücksspiel. Oftmals macht es auch Sinn, die später zu legen wegen Wind. Aber jetzt in Engelberg habe ich eh das Gefühl, gibt es keine Konstante.
Ja, du hast schon angedeutet, dass es gerade gestern enorm schwierig war. Deswegen würde mich da so interessieren, wie denn aus Vorspringersicht so der Ablauf war, weil wir haben ja schon am Samstagabend die Mitteilung bekommen, dass es eine Änderung im Zeitplan gibt und weil es eben schon hieß, okay, es wird mit dem Wetter schwierig. Wie ist das dann aus deiner Sicht alles abgelaufen?
Ja, aus Vorspringersicht war es dann ziemlich mühsam, weil man musste, also nicht nur aus Vorspringersicht, ich denke, die Springer sprechen da mit mir, wenn um morgen relativ früh schon die Qualifikation ist und dann am Abend erst der Wettkampf. Macht sicherlich irgendwie Sinn, wenn man die Quali durchbringen möchte oder durchbringen musste. So ging es dann irgendwie auf, aber aus Sicht vom Sportler ist das dann ja, gibt es einen sehr, sehr langen Tag und auch für den Vorspringer, ja, ganz einfach gesagt ist das, oder war es relativ anstrengend.
Uli, jetzt müssen wir ja konstatieren, es wurde die Qualifikation der Frauen abgesagt, weil man eben die Priorität darauf gelegt hat, die Qualifikation der Männer durchzubringen und dann zu sagen, okay, wir machen ein Springen der Frauen, aber es dürfen alle Teilnehmerinnen mitmachen. Und das Springen musste dann leider Gottes wegen des zunehmenden Schneefalls nach ein bisschen Zuwarten auch abgesagt werden. Unterm Strich haben die Frauen jetzt gar keine Wertung und die Männer haben am Sonntag Quali plus Wettkampf sogar mit zwei Durchgängen. Wie klingt das aus deiner Sicht als ehemalige Weltklasse-Skispringerin?
Ja, ich habe das ehrlicherweise gar nicht so richtig verstanden, warum die überhaupt so die Zeiten angesetzt haben. Und man hätte ja wirklich sagen können, man lässt die Männer komplett springen, also ohne Quali. Und dann eben den ersten Durchgang mit so und so vielen Teilnehmern. Und dann hätten die Frauen wenigstens einen Durchgang vielleicht geschafft und hätte die auch starten lassen können mit allen Teilnehmerinnen, ausnahmsweise mal, weil man ja auch gewusst hat oder gesehen hat, wie die Wetterprognose ist. Und ich denke, das wäre einfach die bessere, fairere Lösung, gerade für die Frauen auch gewesen. Und so wäre es vielleicht auch für die Männer nicht so ein ganz langer Tag geworden, wie der Andi schon gesagt hatte. Und hätte ein super Ergebnis, weil es haben ja auch nicht mehr viele Teilnehmerinnen gefehlt, um wenigstens noch ein Resultat zu erzielen. Und ich glaube, da werden sich einige Frauen ärgern, die dann doch einen ziemlich guten ersten Wettkampfsprung gezeigt haben.
Ich nehme das wahr, dass das Spektrum der Meinung darüber, wie das abgelaufen ist, dass es sehr, sehr weit ist. Also ich denke mal, an der Richtigkeit der Absage besteht kein Zweifel. Also wenn man gesehen hat, wie sehr es da geschneit hat und dass man ja auch nochmal versucht hat zuzuwarten, dann aber feststellen musste, es haut dann irgendwie doch nicht hin. Also in dem Sinne gab es ja auch von den Springerinnen und auch von den Trainern, was ich so mitbekommen habe, keine Kritik, aber man fragt sich ja trotzdem, auch wie du es gerade schon erläutert hast, ob es da nicht Potenzial gegeben hätte, das anders und jetzt im Nachhinein auch besser zu machen.
Ja, das habe ich ja schon gesagt. Man hätte bestimmt an dem Tag auch nochmal umstrukturieren können und eben sagen können, anstatt der Quali der Männer fangen wir jetzt mal mit dem Frauenwettkampf an und fangen eben auch vielleicht eben mit der Quali an und machen dann den ersten Durchgang. Vielleicht kann man aber auch sagen, man schießt gleich scharf, was ja auch schon, ich glaube, das wäre auch regelkonform gewesen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, weil sie ja auch die Trainingssprünge und den Wettkampf schon hatten.
Ja.
Und ich glaube, da wären alle zufriedener gewesen, lieber mit einem Sprung und einem Wettkampfresultat, eben als ein gebrauchter Sonntag und vielleicht sogar noch die Nacht in Engelberg zu verbringen, gerade die eine weitere Anreise haben. Ja, das finde ich also aus meiner Sicht sehr ungünstig gelaufen und wird auch nicht dem gerecht. Aber ich denke, das Problem wird noch öfters auftauchen, wenn jetzt eben Männer und Frauen auch dann zusammen an den Wettkampforten sein sollen, was ja auch sehr schön ist. Aber ich denke, da muss man einfach sich grundsätzlich nochmal überlegen, wie man das Ganze dann über die Bühne bringt. Man muss ja auch an die Ehrenamtler denken und auch an die ganzen Betreuer und die das Ganze da stellen und die dort arbeiten, dass die nicht eben 14 Stunden am Tag an der Schanze verbringen können. Und wie der Andi auch sagt, irgendwann ist ja auch die Konzentration bei den Vorspringern vorbei und die haben ja noch dann den schwersten Job, weil die springen eigentlich bei den schlechtesten Bedingungen. Das wird ja immer ein bisschen vergessen und sind ja eigentlich so ein bisschen in dem Sinne Spurfahrer, auch wenn es das nicht mehr so gibt. Und ja, schwierig und ich denke, es mit dem Wetter, das wird nicht leichter, das wird, denke ich, eher noch komplizierter, schwieriger werden, auch mit den Winden und allem drum und dran.
Ja, Andi, ich habe dich ja eine halbe Stunde vor dem Frauenwettkampf gefragt, wie du so die Chancen einschätzt, dass das noch was wird, weil es ja echt nicht gut aussah. Du hast auch in deiner eigenen charmanten Art und Weise mit einer Null geantwortet auf der Skala von 1 bis 10. Jetzt überlegt man sich, ich glaube, es waren 8 Springerinnen, die gefehlt haben, um den Wettkampf durchzudrücken. Und die eigentliche endgültige Startzeit, die man dann hatte, konnte ja dann auch nicht eingehalten werden, weil es immer noch Präparierungsarbeiten gab. Da denkt man sich ja, ach, im Grunde fehlen 5, vielleicht 10 Minuten, um das Ding durchzubringen. Ist das zu einfach gesagt von vor dem Bildschirm oder glaubst du, das hätte man unterm Strich auch besser machen können aus Veranstaltersicht?
Ja, schwer zu sagen. Also, ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer und könnte jetzt sagen, hätte man 5 Minuten vorher gestartet, hätte man das Ding wahrscheinlich durchgebracht. also zumindest in einem Durchgang, das dann abgesagt wurde, wie schon gesagt, das war sicherlich kein Thema, das ja, hat so stark geschneit, da gab es meiner Meinung nach keine Diskussion. Ob man jetzt die Schanze vorher hingekriegt hätte, wäre ja schwer zu sagen. Es hat halt schon sehr, sehr, sehr stark geschneit und ich finde, die ganzen Helfer an der Schanze haben auch eine gute Arbeit gemacht und schlussendlich muss die Schanze halt gut bei den Frauen jetzt gut durchgetrampt werden, dass ja auch die Sicherheit dann irgendwo vorgeht, dass der Auslauf irgendwo nicht stoppt und ja, man hätte ein bisschen schneller sein können, ja, aber schlussendlich konnte man auch nicht wissen, dass halt dann genau 5 oder 8 Springerinnen vor Schluss halt einfach so stark das Ganze anfängt zu schneien, dass man leider absagen musste.
Du bist ja selber am Vormittag während der Männerquali schon gesprungen. Da hat es sich ja schon angedeutet, dass es von den Bedingungen her sehr, sehr schwierig werden würde.
Ja, bei der Männerquali war mehr noch der Wind sogar das Problem. Das war dann am Nachmittag nicht mehr so, so übel. Da war dann mehr der Schneefall die Komponente, die reinspielte. Aber ja, ich denke, hätte man das Ganze irgendwie ein bisschen früher angesetzt, jetzt für die Frauen oder einfach auch die Geduld gehabt, vielleicht später nochmals das Ganze aufzugreifen, dann hätte es sicher irgendwie geklappt. Aber ja, man kann leider den Wettergott nicht so einfach beeinflussen.
Auch die Schweizer können das nicht, ja. Gut, dann lasst uns auf das Sportliche schauen, denn immerhin einen Wettkampf haben wir bei den Frauen gesehen und ja, wenn wir eh schon im Saisonverlauf weniger über sie gesprochen haben, dann sollen sie jetzt zumindest an dieser Stelle Priorität genießen. Es gab also nur das Springen am Samstag und gewonnen wurde das von Nika Preoz mit Schanzenrekord im zweiten Durchgang von 140 Metern. Auf Platz 2 landete Katharina Schmid, hält also ihre Podestserie aufrecht und auf Rang 3 Thea Minjan-Bjørseth aus Norwegen. Also gerade dieser erste Sprung, Uli von Nika Preoz, das war ja schon mal eine richtige Ansage, auch wenn die Konkurrenz da hat sich schon angedeutet, dass sie sehr, sehr schwer zu schlagen sein würde. An diesem Tag, ist sie jetzt auch mit diesem Wissen aus deiner Sicht so die klarste Konkurrentin von Katharina Schmid, wenn wir auch auf den Gesamtweltcup schauen?
Ja, aktuell würde ich schon sagen, dass sie auf jeden Fall die schärfste Konkurrentin ist und sie hat ja auch wirklich mit ein bisschen Vorsprung wieder gewonnen. Ich glaube einfach, so größere Chancen liegen ja einfach noch mal ein bisschen mehr als die kleineren, wo sie jetzt wieder punktet. Und ich glaube, das wird jetzt auch wieder ein Vorteil sein für die Tour Knights Wettkampfreihe. Und da bin ich mal gespannt. Ich denke, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden werden. Und klar, 140 Meter Schanzenrekord. Ja, sehr schwer da natürlich zu kontern, obwohl die Katharina mit den 135 Metern gerade im ersten Durchgang sich da auch nicht gleich die Butter vom Brot nehmen lassen hat, aber einfach im zweiten dann eher mal einen schlechteren Sprung gezeigt hat. Und ich denke, die beiden werden wir jetzt öfters noch sehen, dass die sich streiten werden um Platz 1.
Katar selbst war auch zufrieden mit dem Wettkampf, hat sie gesagt, auch wenn der zweite Sprung sicherlich nicht ganz optimal war, aber sie hat nochmal betont, wie wichtig es für sie jetzt aktuell ist, einfach das gute Gefühl aus ihren Sprüngen mitzunehmen und dass sie gar nicht so sehr auf die Ergebnisliste schaut aktuell. Würdest du dann sagen, dass es bei ihr quasi automatisch ist, dass sobald das Gefühl für den Sprung gut ist, dass sich dann die Ergebnisse auch einstellen, ist damit auch ihre bisherige Saison so zu erklären?
Das ist ja eigentlich immer das. Also mir hat mein Trainer gesagt, wenn man gut springt, dann kommt die Platzierung von alleine. Und man soll ja nicht nach Ergebnissen springen, sondern eben gucken, dass der Sprung passt und dass man ein gutes Gefühl hat. Und dann ergibt sich schon ein gutes Ergebnis. Und ich denke mal, das hat Katar auch mit der Aussage eben getroffen. Und so ist es ja auch. Also wenn man konstant gut springt, dann ist man auch öfters auf dem Podest oder in den besten 6 oder besten 10. Es kommt ja natürlich auch darauf an, welches Leistungsniveau man gerade hat. Und die Platzierungen passieren dann einfach. Und man muss eben dran arbeiten und der Sprung muss passen.
Ich finde, wenn man sich das Springen angeschaut hat und gerade auch nochmal die Ergebnisliste und die Weiten vom ersten Durchgang sich anschaut, dann merkt man schon, okay, das war wahrscheinlich der beste Durchgang in der ganzen Saison, wenn man sich die Durchschnittsweite anschaut, in Relation auch zur Schanzengröße. Ist dann sowas, wenn man merkt, okay, heute sind alle echt gut drauf, und man schafft es dann trotzdem, sein Podest zu machen, ist das, was einem dann noch ein besseres Gefühl gibt, als wenn da jetzt nur die Platzierung steht?
Ja, na klar, auf jeden Fall. Also wenn ich merke, mein Sprung funktioniert gut, habe vielleicht trotzdem eine kleine Ecke drin und auch die anderen springen gut und ich bin trotzdem noch vor denen, dann weiß ich ja, wie gut mein Niveau ist und auf was ich mich verlassen kann. Und ja, ich denke, es gibt auch einige, die sind, glaube ich, im ersten Durchgang 130 Meter gesprungen, haben sich da vielleicht auch mehr erhofft. Und die Realität war dann ein bisschen anders, dass sie dann doch weiter hinten sind. Aber solche Wettkämpfe gibt es einfach. Also man kann auch manchmal mit seinen besten Sprüngen sein, die vielleicht an anderen Tagen für Platz 1 gereicht hätten, ist man auf einmal an so einem Tag in Klammern nur Vierte. Und so ist es bestimmt einigen Springerinnen ergangen an dem Tag. Aber das gleicht sich ja immer wieder aus. Und nach der Ergebnisliste sieht man ja, die im Weltcup, Gesamtweltcup vorne sind, waren ja auch an dem Tag wieder ganz weit vorne.
Das muss man auf jeden Fall so also festhalten. Thea Minja Bjørset auf Rang 3, eine besondere Geschichte, einmal, weil es ihr erstes Podium überhaupt war im Weltcup. Das hat man ja auch gesehen, wie viel ihr das bedeutet hat. Nur sie war, glaube ich, extra nochmal erleichtert, weil es ein bisschen kurios war vor ihrem Start. Denn da haben wir auch über den Ticker erstmal die Meldung bekommen, dass sie gar nicht zugelassen ist, weil ihre Schrittweite zu weit war. Das hat sich dann hinterher aufgeklärt, dass da irgendwie ein Problem mit dem Messgerät war. Andi, du warst ja vor Ort, hast du das auch aus nächster Nähe quasi mitbekommen?
Aus nächster Nähe nicht, weil an diesem Samstag hatte ich zumindest bei den Frauen dann ein bisschen Ruhezeit vor dem Herrenwettkampf. Was ich mitgekriegt habe, ist im Nachhinein, dass ja, der eine Helfer war da mit dem Schrittgerät oben an der Schanze und der hat irgendwie gesagt, ja, das hat dort so ein kleines Stahlseil hat das drin und das ist hat irgendwie gestoppt oder hat sich nicht schön eingefahren und ich nehme schwer an, deshalb gab es dann auch das Missverständnis, dass vielleicht halt ja, das auch, nennen Sie jetzt einfach Metallteil, dass das nicht schön bis zum Schrittansatz hochfährt und dann fehlen halt diese ein, zwei Zentimeter, die dann halt kurzfristig zur Disqualifikation geführt hätten.
Ja, war schon sehr, sehr kurios. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass sowas mal zurückgenommen worden ist. Also überhaupt mal irgendwie. Aber wenn es dann natürlich am Material quasi gescheitert ist, dann ist es ja nur korrekt, dass man sie dann auch nachspringen lässt. Und es ist ja auch psychologisch für sie eine Herausforderung gewesen, erst dieser Schock und dann zu wissen, okay, jetzt muss ich mich dann doch auf meinen Sprung konzentrieren. Wie schwierig ist das denn, wenn man in so einer, weiß nicht, ob jemand von euch in so einer Situation mal war, dass vor einem oder mit einem selbst irgendwie was passiert ist vorm Start? Wie schafft man es da, bei sich zu bleiben? Wie schwierig ist das?
Also mich persönlich, ich glaube, es wäre kein schlauer Wettkampf mehr rausgekommen, sagen wir es mal so. Ich habe selber auch schon mal die Schrittkontrolle nicht überstanden und dann innerhalb von einigen Sekunden, ja, ist man mit den Gedanken woanders wie beim Sprung und ich hätte mich ziemlich sicher schwer getan, da doch gescheit runterzuspringen.
Also ich glaube, ich hatte die Situation noch nicht oder ich weiß es nicht mehr so genau, ist dann doch schon eine Weile her. Ich glaube, das kann an dem einen Wettkampftag noch ganz gut gelingen und an einem anderen Wettkampftag nicht. Also es gibt ja auch die Probleme, dass man mit der Bindung Probleme hatte und nicht gleich starten konnte und dann noch nachspringen durfte. Das stelle ich mir fast noch ein bisschen schwieriger vor, weil man vielleicht nicht mehr so das Vertrauen in dem Material hat in dem Moment und natürlich auch nicht nochmal zum Techniker kann und einfach dann gucken muss, wenn man das Problem gelöst hat, dass dann hoffentlich soweit passt oder Klassiker ist gleich auch mal Schnürsenkel gerissen oder Reißverschluss kaputt gegangen vom Anzug und dann war eben die Kulanz damals vielleicht manchmal noch ein bisschen höher als heutzutage. Aber ich denke, das ist einfach in dem eine Momentaufnahme und den einen Tag kann das ganz gut gelingen und den anderen Wettkampftag eben nicht. Das ist ja genauso, wenn eine Springerin oder ein Springer dreimal den Balken verlassen muss, ist eigentlich fast die gleiche Situation. Klar, weil er Thea ist vielleicht erstmal, die ist aus allen Wolken bestimmt gefallen, war bestimmt auch erstmal frustriert, dass ihr Schritt jetzt nicht gepasst hat und vielleicht auch verwundert. Aber wenn sie es dann doch relativ schnell gelöst haben und sich dann vielleicht auch gemerkt hat, der Schritt passt jetzt, dann ist es ja eher was Positives gewesen. Und deswegen hat sie es dann bestimmt auch so gut heruntergebracht oder hat vielleicht deswegen noch weniger nachgedacht über dem, war einfach nur froh, dass er einfach springen konnte.
Ja, also froh, das hat man ihr auf jeden Fall angesehen und dann auch hinten raus gehört, dass sie da wie ich erleichtert war. Aber hat sie jetzt schon noch eine Weile drauf gewartet, hat sie gesagt. War ja auch immer so eine, die so in Podestnähe rumgeschwirrt ist, auch schon viele, viele Top-10-Platzierungen, dass sie das jetzt für sich verbuchen konnte. Auf jeden Fall schöner persönlicher Erfolg. Wenn wir auf den Rest des deutschen Teams schauen, es war ja vor der Saison so ein bisschen die Zielsetzung, dass man sagt, ja, man möchte das oberste Regal, wie wir hier in der Flugshow so schön sagen, mit dem unteren näher zusammenbringen, aber im Idealfall so, dass diese Zwei-Klassengesellschaft, die es da vielleicht gibt, dass die so ein bisschen, dass die unteren halt so ein bisschen aufholen. Und ich finde, wenn man sich das Teamergebnis anschaut, Uli, dann hat man da an diesem Samstag und hätte man auch am Sonntag aus mannschaftlicher Sicht ganz ordentlich abgeliefert.
Ja, ich denke, das wird jetzt auch von Wettkampf zu Wettkampf und natürlich auch von Saison zu Saison immer mehr das Feld zusammenrücken, wie es natürlich bei den Männern ist, über Jahre gewachsen. Und es gibt aber bestimmt auch Wettkämpfe, wo einfach wieder zwei, drei Springerinnen davonspringen werden, wie wir es auch teilweise bei den Männern haben, wo dann einer oder zwei dominieren. Und das wird immer ein paar Unterschiede geben. Und ich denke, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie ist die Schanze, wie hat die Jury den Anlauf von Anfang an gewählt. Ich glaube, das ist oft eine entscheidende Rolle, wie der Wettkampf sich dann entwickelt, wo wir auch schon oft drüber geredet haben, dass manchmal vielleicht zu hoch gewählt wurde, die Anlaufwahl, beziehungsweise bei den Frauen finde ich oft eher zu niedrig. Und dass sich natürlich dann die Athletinnen, die jetzt vielleicht noch nicht in dieser Topform sind oder die eben auch noch nicht ganz weit oben mitspringen können, sich natürlich dann noch schwerer tun um jede Luke, die tiefer gefahren wird. Und wir hatten ja schon Wettkämpfe bei den Frauen, wo die ersten Platzierten gerade so über den K-Punkt gekommen sind. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, gerade auch bei den Frauen, dass die richtige Lukenwahl von Anfang an gewählt wird.
Ja, wer sich auf jeden Fall sehr, sehr wohl gefühlt hat auf der Groß-Titlis-Schanze an diesem Wochenende, das war Agnes Reisch, die ja in China noch pausiert hatte, jetzt aber zurück im Team ist. Sie lag gestern am Sonntag zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Platz 3, wäre sicherlich unter die Top 10 gesprungen, hat aber auch am Samstag mit Rang 13 einen sehr, sehr guten Wettkampf abgeliefert, damit die halbe WM-Norm erfüllt. Könnte ja auch perspektivisch vielleicht sogar eine sein, die. Ja, wir sprechen immer so gerne von der Nummer 3 bis 4 im deutschen Team, nach der man sucht.
Ja, könnte schon sein. Also ich finde, das deutsche Team ist immer noch, außer jetzt Katharina und vielleicht auch Selina, immer manchmal noch so ein bisschen eine Überraschungstüte. Den einen Tag sind sie auf einmal Top 10 oder Top 15 und dann sage ich mal, man setzt dann vielleicht auf sie so ungefähr und dann geht es wieder komplett in die andere Richtung. Und ich glaube auch bei Agnes, der Wettkampf jetzt am Wochenende, der wird hoffentlich dazu beitragen, dass vielleicht so ein gewisser Knoten im Kopf aufgegangen ist und sie daran festhalten kann. Vielleicht hat sie sich auch extrem gut getan mit der Naturspur, was wir ja auch schon hatten. Es gibt einfach noch Springerinnen, die sich damit leichter tun und geht es dann wieder auf die künstliche Spur, dann eher wieder Probleme haben. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das sein wird. Wir sind ja bald schlauer, so lange müssen wir ja nicht warten. Und dann kann man vielleicht auch sagen, ob es jetzt was Stabiles ist oder ob einfach an dem Wochenende alles zusammenkam, wo die Form gepasst hat, wo sich richtig gut gefühlt hat auf der Schanze. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und wer sich dann natürlich auch so, ja, gerade nach Katharina und nach Selina so etablieren wird im deutschen Team.
Haben wir jetzt auf jeden Fall schon verschiedenste Namen in den letzten Wochen besprochen. Mal war es eine Juliane Seifert, die Nummer 3 war. Jetzt am letzten Wochenende auch eine Alvina Holz. Jetzt ist es Agnes Reisch. Also das schon mal nicht so verkehrt aus Trainersicht, könnte ich mir vorstellen, dass man da so eine gewisse Auswahl hat. Spur Andi, also was ich in Engelberg diesmal vermisst habe, war der Leuchtstreifen, der den Springer nachgefahren ist. Warum gab es den nicht? Weiß man da was zu?
Das ist eine gute Frage. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, aber wieso der jetzt nicht geleuchtet hat, keine Ahnung. Vielleicht aus ökologischen Gründen oder wie auch immer, aber nee, kann ich nichts dazu sagen.
Okay. Aber ist doch mittlerweile, seitdem Sie die Schanze umgebaut haben, keine Naturspur mehr, richtig?
Nein. Da
Ah.
müssen wir die Uli noch ganz kurz korrigieren, weil seit dem Umbau ist es keine Naturspur mehr. Und ja, was es allerdings ist, in Engelberg hat schon noch, wie soll ich das erklären? Es hat ein recht grobes Eis und sie fährt irgendwie anders wie andere Spuren, habe ich so das Gefühl. Aber das ist mehr Gefühlssache, würde ich sagen.
Ja, Anlaufspur ist ja nicht eben gleich Anlaufspur, das muss man definitiv dazu sagen. Aber sagen wir mal so, dafür, dass es jetzt erst quasi der zweite Weltcup für die Frauen war, haben sie sich verhältnismäßig schnell auf die Schanze eingestellt. Das würde ich unterm Strich auf jeden Fall so behaupten. Dann schauen wir mal auf unser gemeinsames Nachbarland, nämlich Team Austria. Die warten zwar immer noch auf ihren ersten Saisonsieg, haben aber immer noch wirklich drei Springerinnen, die wirklich absolut vorne mit dabei sind. Das ist einmal Lisa Eder, die vierte geworden ist, Jacqueline Seifritzberger ist achte geworden und Eva Pinkelnick elfte. Ich habe zwar gesagt, ja, sie warten noch auf den ersten Sieg, aber unterm Strich, mannschaftlich sind die Österreicherinnen weiterhin so stark, wie wir es gewohnt sind, oder Uli?
Ja, auf jeden Fall klar. Das haben wir ja auch schon oft gesagt. Ein Trainer tut sich leichter, wenn er eine hat, die immer aufs Podest springt und vielleicht dann die anderen nicht so gut sind, als jetzt vielleicht, wenn viele gut sind, aber irgendwie der Podestplatz fehlt. Aber ich denke, die Lisa Eder, die ist reif, die wird schon noch ihren Podestplatz erspringen. Ich glaube auch, bei Chucky muss einfach mal an einem Tag wirklich alles zusammenpassen. Dann ist das Podest auch nicht so weit weg. Und Eva Pinkelnick hat ja auch schon der Quali gezeigt, wie weit vorne sie mitspringen kann. Und ich war jetzt, bin ich ehrlich, ich habe jetzt mir nochmal einen Gesamtweltcup angeguckt, wegen auch unserem Tippspiel für die Tonights-Wettkampfreihe, war ich sehr überrascht, dass Lisa Eder gerade Platz 3 ist. Also da merkt man mal, sie war eigentlich nie auf dem Podest, aber so konstant weit vorne immer, dass sie trotzdem jetzt gerade im Gesamtweltcup Platz 3 ist. Und ich glaube, vor der Saison hätte jetzt jeder irgendeine andere Österreicherin genannt, aber vielleicht nicht unbedingt die Lisa, dass sie jetzt gerade das Zugpferd ist in der österreichischen Mannschaft.
Ja, aber die Rolle hat sie bislang sehr, sehr gut angenommen. Also springt so gut wie eh und je, muss man definitiv sagen. Und worüber sie sich sicherlich im österreichischen Lager auch gefreut haben werden, ist, dass es da jetzt ein neues Gesicht gibt, das erstmals in die Weltcup-Punkte gesprungen ist, und zwar Megan Vatsack vom Skisprungclub Wiener Stadtadler. Mal abgesehen davon, dass es ein wunderschöner Name ist, ein etwas ungewöhnlicherer Ort für eine Skispringerin, aber der Lugi fragt uns, wie viele Weltcup-Punkte sie noch folgen lassen wird. Ist natürlich Glaskugelleserei, aber also als Springerin aus dem Jahrgang 2007 das erste Mal außerhalb von Österreich eingesetzt zu werden und dann auf so einer Schanze, die sie auch noch nicht kannte, in die Punkte zu springen, da sagt man, glaube ich, Chapeau bei uns.
Ist nichts dazu zu sagen. Wir können ja jetzt das nochmal wiederholen, aber gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Und jede Erfahrung tut gut, jeder Weltcup-Punkt tut gut. Und darauf kann man nur aufbauen, dass das jetzt vielleicht nicht konstant nach oben geht, sondern auch mal wieder einen Schritt zurückgeht. Das ist, glaube ich, fast jedem bewusst. Aber auf jeden Fall hat sie den Punkt erstmal und kann dabei darauf aufbauen.
Ja, unser kleines, feines Schweizer Team wartet leider noch auf den ersten Weltcup-Punkt in der Saison. Die Sina Arnett ist 36. geworden. Ria Kindlimann leider nicht qualifiziert. Das waren die einzigen beiden Schweizerinnen, die in Engelberg mit am Start waren. Andi, vielleicht hast du da auch noch was zuzusagen. Was können wir uns von denen, auch wenn es jetzt vielleicht in Engelberg noch nicht geklappt hat, im weiteren Saisonverlauf noch erwarten?
Ich hoffe natürlich ganz viele Punkte. ja, bei der Sina hat nicht viel gefehlt. Ich bin mir ziemlich sicher, die holt auch ihre Weltcup-Punkte noch. Sie ist auch noch relativ jung, von dem her hat sie auch noch ein bisschen Zeit, sich dort zu entwickeln. Und nachher, ja, bei der Rea hoffe ich auch, dass sie natürlich mal den Anschluss noch so schafft, dass sie auch mal um die P Punkte mitkämpfen kann. Und ja, ich sehe jetzt noch nicht gerade, dass die Schweizer Skispringerinnen in diesem Jahr ganz, ganz vorne anzutreffen sind, aber ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Pünktchen traue ich ihnen durchaus zu.
Wettkämpfe gibt es ja hoffentlich noch genug, die sie sammeln können. Man fragt sich immer, oder so oft ist der Fall ja noch nicht eingetreten. Jetzt ist Emily Turazza, die vorher eine feste Größe im Schweizer Team war, auch sehr viel mitgesprungen ist, jetzt im Sommer nach Deutschland gewechselt. Kann das auch ein Faktor sein dafür, dass das Team ja noch so ein bisschen in der Findungsphase ist aktuell vielleicht?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein bisschen reinspielt, weil es ist halt doch ein kleines Schweizer Team und wenn dann halt ja noch eine davon die Nation wechselt, dann macht es das Ganze sicher nicht einfacher. Und ja, wenn man ein größeres Team zusammen hat, würde ich schon behaupten, fällt einem vieles einfacher, das ganze Reisen, das Miteinander austauschen, auch etwas mal zusammenzusprechen. Wenn man einfach schlussendlich mehr Ansprechpersonen hat, würde ich schon sagen, ist das positiv fürs Team und deshalb kann es schon noch ein bisschen Zeit auch benötigen, ja.
Auch im Training sich zu messen, auf der Schanze einfach zu sehen. Man denkt vielleicht, man ist gut in Form und dann ist vielleicht eine Kollegin schon mal noch ein bisschen besser. Dann geht man vielleicht doch mal die Luke mehr, noch tiefer und verlässt sich da nicht so drauf. Und ich glaube, das ist schon wichtig auch, dass man dann eben, obwohl man ja zusammen in einem Team ist, trotzdem Konkurrenz auch innerhalb des Teams hat und daran sich messen kann. Und ich glaube, wenn man so kleine Teams hat, fehlt das eben oft.
Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass die paar Pünktchen, die der Andi eben bestellt hat, dass die auf jeden Fall noch eingesammelt werden. Ja, wenn wir uns noch kurz den Rest des Feldes quasi anschauen, Uli, gibt es da noch ein oder zwei, drei Namen, die dir da besonders ins Auge gestochen sind, auch wenn es jetzt nur ein Wettkampf war?
Nee, ich denke, die Alexandria Lüttit kommt immer besser in Form, habe ich so ist das Gefühl, dass sie auch stabiler wird, glaube ich, auf jeden Fall. Aber sonst, ja, Eva Pinkelnick ist mir eher in der Quali positiv aufgefallen. Ich denke auch, dass wir sie noch weiter vorne sehen. Und sonst denke ich, das Feld ist so, wie es immer ist irgendwie. Also es gab jetzt nicht die eine große Überraschung, außer natürlich mit der Thea, die wir ja schon erwähnt hatten. Und ich denke, das Feld hat sich da jetzt so eingespielt und da werden mir jetzt so die Namen, die wir jetzt hier vorgefunden haben, spiegelt bis jetzt auch die Saison wieder, würde ich sagen.
Habe ich soweit keine Einwände. Wir sind natürlich gespannt, ob das jetzt auch bei der anstehenden Two-Nights-Tour so sein wird. Chris Thuren hat uns gefragt, ob die nationale Gruppe des Deutschen Skiverbandes dort am Start sein wird, auch wenn man Willingen ja als Alternative hätte. Also ich habe jetzt keine verbriefte Info, aber ich gehe fest davon aus, dass das so sein wird. Haben sie letztes Jahr ja auch gemacht. Wenngleich man ja sagen muss, es ist doch ziemlich, ziemlich knackig, weil es qualifizieren sich bei der Two Nights Tour eben nur 30 Athletinnen für den ersten Durchgang und dann gibt es die 15 K.O.-Duelle mit den Siegerinnen und Lucky Loser, die in den zweiten Durchgang einziehen. Das ist ja jetzt eine Neuerung, die mal ausprobiert wird. Uli, wie klingt es im ersten Impuls für dich?
Ja, für Nachwuchs ist es natürlich dann noch schwerer, sich überhaupt erstmal für den Wettkampf zu qualifizieren. Da ist es dann vielleicht besser, man hat eine nationale Gruppe, wo eben mehrere erstmal in den Wettkampf reinkommen. Aber ich denke, was du jetzt erwähnt hast und wenn sie es schon ausprobieren, ich denke, das wird dann irgendwann vielleicht leider oder auch die Zukunft werden, dass das Starterfeld eher verkleinert wird, auch schon nach der Qualifikation.
Jo, dann für euch noch ganz schnell die Zeiten. Die Qualifikation ist am 30.12. um 17:30 Uhr und das erste Springen um 16:20 Uhr am Silvestertag, 31.12., allerdings in Garmisch-Partenkirchen, denn die Frauen absolvieren ja die Stationen in umgekehrter Reihenfolge. Und dann haben wir am Neujahrstag, dem 01.01. um 14:45 Uhr die Qualifikation und 16:15 Uhr den Wettkampf in Oberstdorf. Und dann wissen wir, wer die zweite Ausgabe der Two Nights Tour gewinnt. Preisgeld gibt es zum Glück auch ein bisschen. 10.000, 5.000 und 3.000 Euro für die Platzierung 1 bis 3. Und wenn ihr sonst nichts zu ergänzen habt, dann können wir auch den Sprung rüber machen zu den Männern. Denn es hat sich ein bisschen was getan, auch wenn ich Uli weiterhin oder den Satz von Uli gerne übernehmen möchte, dass sich das Feld jetzt allmählich so gefunden hat. Aber ja, zumindest in der zweiten Reihe gibt es ein paar Veränderungen. Auf dem Podium keine neuen Namen im Saisonverlauf, denn am Samstag gewinnt Jan Hörl vor Daniel Schofenig und Gregor de Schwanden. Und am Sonntag gewinnt Daniel Schofenig vor Jan Hörl und Stefan Kraft. Also wieder sehr viel Rot-Weiß-Rot. Einmal mit Plus, einmal mit Minus auf der Ergebnisliste am Podium. Und weil es eben jetzt diesen österreichischen Dreifacherfolg gab, am Sonntag fragt der Lugi auch, sind die Österreicher jetzt Titelanwärter Nummer 1 für die Vierschanzentournee? Uli.
Ich glaube schon. Also, weil die auch so viele gute davon haben. Die haben jetzt nicht nur diesen einen Favorit oder jetzt sagen wir mal bei uns Deutschen vielleicht die zwei Namen, die vielleicht um den Tourneesieg mitspringen könnten. Die haben einfach verdammt viele. Und ich weiß jetzt nicht, wenn die noch die internationale Gruppe dann starten, die nationale Gruppe starten lassen, möchte ich nicht wissen, wie viele Österreicher dann im zweiten Durchgang sind. Ich glaube auch fast, also wir kommen ja noch zu unserer Tipprunde, aber ich denke, es geht fast kein Weg an einen Österreicher vorbei. Also selbst wenn einer patzt oder jetzt noch krank wird, die haben dann einfach noch einen und noch einen und noch einen.
Diese, wie heißen diese Püppchen, diese Babuschkas heißen die,
Ja,
glaube ich, ne? Wo du
das
eine
wissen
aufmachst und die
wir.
nächste taucht wieder auf, ja. So, das ist ein gutes Bild, gefällt mir auf jeden Fall.
Ja, und der Druck ist auch nicht so hoch auf den einen. Den macht sich jetzt vielleicht der Daniel Schofenig oder Jan Hürl oder auch der Stefan Kraft vielleicht jetzt selber. Aber der Druck ist einfach nicht so immens groß wie jetzt auf den deutschen Athleten, weil wir eben auch so lange schon wieder warten, dass überhaupt jemand mal aus Deutschland die Tournee gewinnt. Und dann ist es oft, dass fast immer nur einer diese Last trägt. Und hätten wir die Ausgangssituation jetzt wie in Österreich, dass vielleicht mal vier Deutsche konstant so vorne wären, dann würde das vielleicht auch noch mal ein bisschen Druck rausnehmen. Also von mir aus, wenn jemand in die Suppe spuckt zur Tournee den Österreichern, kann natürlich auch passieren. Aber die haben auf jeden Fall erstmal ganz viele Trümpfe in der Hand und kann da erstmal, glaube ich, ganz ruhig starten. Also da müsste, glaube ich, schon verdammt viel schief gehen, dass da kein Österreich zumindest noch ein Podest ist.
Und sie haben ja auch den charmanten Vorteil, dass wie immer die Deutschen halt vorlegen müssen bei ihren Heimspringen. Und Andi, dein Namensvetter Andreas Goldberger, ja auch Freund der Sendung, hat vor Jahren schon mal vorgeschlagen, dass man doch mal die umgekehrte Reihenfolge springen könnte. Österreich macht den Auftakt quasi zu Hause und die Deutschen haben die Schlusssequenz. Wäre das ein Experiment, was du dir gerne mal anschauen würdest?
Puh, könnte schon interessant werden. Vielleicht hätte man dann in Innsbruck mal keine Wetterprobleme. Ja, eigentlich finde ich schon, dass die Tournee, die hat ja, ich will jetzt da nichts ändern. Es könnte mal interessant sein, um das einfach so mal auszuprobieren, aber irgendwie die Eröffnung, die gehört meiner Meinung nach Oberstdorf, das Neujahrsspringen nach Garmisch und dann der Abschluss dann Bischofshofen und wie gesagt die Wetterphänomene in Innsbruck, wo es dann mal interessant wird. Aber ja, ich denke auch nicht, dass sich da was ändern wird.
Also mir fällt es auch wahnsinnig schwer, bei den Österreichern jetzt zu sagen, das ist jetzt der eine, der wirklich der Beste ist. Also dafür haben sie sich einfach zu oft schon die Klinke in die Hand gegeben. Oder würdest du da jetzt speziell einen ausmachen, wo du sagst, okay, das ist jetzt wahrscheinlich der Teamleader für den Rest der Saison?
Nee, also ich habe da das Bild auf dem Bildschirm von mir, vom Hörl, Tschofenig und Kraft auf dem Podest. Und wenn ich so nachdenke, ja, die sind alle top bereit, top in Form. Kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt einer so extrem absetzt, weil, ja, wie Juli schon gesagt hat, die können sich schön miteinander austauschen. Wenn der eine nicht liefert, liefert der andere. Und das macht die aktuell so stark, ja.
Das Einzige, was er jetzt für Diskussionen, vielleicht sogar Zündstoff gesorgt hatte, war ja, dass Cheftrainer Andreas Wiedhölzl vor Engelberg tatsächlich einen Tausch vorgenommen hatte, nämlich Manuel Fettner rausbeordert hat und durch Markus Müller ersetzt hat, der ja den COC-Quotenplatz geholt hat für Österreich. Wiedhölzl hat gesagt, ja, das ist im Oktober schon mit den Springern quasi vereinbart worden. Also sie wussten alle, worauf das hinauslaufen wird. Und dennoch hat Manuel Fettner auch öffentlich durch einen Social Media Post durchblicken lassen, dass er nicht so glücklich war mit der Entscheidung und sogar betont, und das zitiere ich jetzt mal, dass meine Ergebnisse fair und objektiv genug gemessen werden, um wenigstens bei der Vierschanzentournee mit dabei zu sein. Ist natürlich auch denkbar undankbar für einen Trainer, dass er so eine Entscheidung treffen muss. Zu viele gute Athleten für zu wenig Startplätze. Wenn man jetzt auch die Ergebnisse sich vom Markus Müller anschaut, hat man da vielleicht sogar unnötig Gesprächsstoff ins Team heraufbeschworen, Uli?
Ja, wenn sie das im Oktober schon so entschieden haben, ich glaube, klar möchte man auch die belohnen, die im COC ganz weit vorne springen und eben diesen Quotenplatz erspringen. Ich bin jetzt ehrlich, ich weiß gar nicht, ob der Manu wirklich der schlechteste Österreicher war in der Gesamtwertung, aber immerhin ist er Vierter geworden und muss dann den Weltcup verlassen. Das finde ich schon sehr hart. Also ich glaube, ich hätte dann eher entschieden, wer vielleicht nicht so konstant ist oder ich meine, oder wer vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit hat, sich zu entwickeln. Also da denke ich auch an die jüngeren Springer. Vielleicht auch wie dem Embacher oder so, aber ja, was die jetzt intern, da weiß man vielleicht auch zu wenig, aber ist natürlich schon sehr, sehr krass, wenn man das mal so sagen darf, dass einer der Vierter wird im Einzelnen und dann den Weltcup verlassen muss und natürlich ihm auch wichtige Punkte geraubt werden. Es geht ja auch um Preisgeld und und so weiter und so fort. Und auch natürlich wiederum einen besseren Startplatz bei der Tournee, weil er verliert ja natürlich auch Punkte im Gesamtweltcup. Aber so ist eben jetzt auch die Regelung von der FIS. Und ich denke auch, das wird die nächsten Jahre eher noch knallhart, also härter werden, knallhart werden für die Nationen, die viele gute Springer haben, weil ich denke, dass sie irgendwann das Feld noch mehr einkürzen werden.
Das ist auf jeden Fall zu befürchten und macht den Job für den Cheftrainer in dem Fall nicht leichter. Also ich hab mir dann gedacht, okay, von den Ergebnissen gibt es eigentlich nicht her, dass du da irgendwen rausnimmst. Andererseits, wenn du so frühzeitig schon sagst, hey, das ist quasi ja der Fahrplan, eine Qualifizierungsnorm, dann ist es zumindest den Athleten über fair und offen gegenüber kommuniziert. Mal abgesehen davon, dass das natürlich eine absolute Ausnahmesituation ist.
Ja, die haben eben auch das Luxusproblem, dass alle, die im Weltcup starten, auch eben ziemlich weit vorne sind und auch um Podestplätze mitspringen können, was kaum eine andere, oder es hat keine andere Nation dieses Luxusproblem. Da gäbe es vielleicht eine andere Nation, wäre da die Entscheidung leichter gefallen, einen Athleten auszutauschen, wo man demjenigen vielleicht auch einen Gefallen getan hätte, dass er einfach trainieren kann. Aber ich glaube, in Österreich, die hätten alle durchweg springen können und man hätte selbst noch drei vom COC mit dazu nehmen können und die wären vielleicht noch unter den besten 30.
Ja,
Und ich denke, das
ja.
spiegelt sich dann auch in der Tournee wieder, wenn eben die nationale Gruppe dann starten darf. Da wird dann natürlich auch die Auswahl noch schwieriger werden. Welchen jungen Athleten gebe ich jetzt die Chance? Und ich habe das ja schon jetzt öfters erwähnt, auch letztes Jahr. Ich glaube, es gibt so viele gute österreichische Skispringer gerade, wo wir vielleicht nie mal erfahren werden oder gerade so uns vielleicht mal erinnern können, dass es den gab, aber der in jeder anderen Nation im Weltcup-Team gewesen wäre und vielleicht sogar ganz vorne mitgesprungen wäre. Und das ist schon sehr, sehr hart, wenn man gerade Skispringer in Österreich ist und die Situation hatten sie ja schon mal zu der Zeit mit Morgenstern, Kofler, Koch, mir
Schlierenzauer,
fallen,
Koch,
ja genau,
Morgenstern,
wo auch einfach so
ja.
viele in der COC-Riege hängen geblieben sind und jeder anderen Nation wären das vielleicht Top-Weltcup-Springer geworden. Und jetzt wiederholt sich die Geschichte bei den Österreichern schon gerade wieder.
Ja, ist noch drastischer dadurch natürlich, dass es nur vier Plätze in der nationalen Gruppe gibt und nicht wie früher noch sechs oder sieben. Da sprechen wir gleich bei den Schweizern auch noch drüber. Aber ja, sie wissen alle, worauf sie sich da einlassen und ja, so wird das Spiel dann halt eben gespielt. Dann, ich glaube, über die Österreicher brauchen wir jetzt nicht mehr so viel sagen. Die werden hier sowieso Woche für Woche abgefeiert von uns. Dann schauen wir aufs deutsche Team und ja, ist es jetzt der große Leistungseinbruch, wie er unterstellt wird? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es keine besonders gelungene Generalprobe, vor allem für den Gesamtweltcup-führenden Pius Paschke, denn der ist 10. und 18. geworden in Engelberg am Wochenende. Und ich leite mal die Frage von unserem Zuhörer Jan an dich weiter, Andi. Was war los bei ihm? Kannst du das erklären, warum er vorher Woche für Woche Podest um Podest holt und jetzt im Mittelfeld gelandet ist?
Das wäre jetzt die goldene Antwort, wenn ich diese beantworten könnte. Aber nee, ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, weil, wenn ich mich richtig zurückerinnere, hat Pius zumindest seinen ersten Weltcupsieg in Engelberg geholt. Von dem her kann es irgendwie nicht sein, dass ihm die Chance nicht liegt. Was irgendwie auffällig war, dass er so einen komischer, ich nenne ihn, keine Ahnung, Skischnapper nach dem Schanzentisch hatte, den ich zuvor nicht so extrem gesehen habe. Und gerade vielleicht mit dem Rückenwind, der doch ziemlich stark war, zusammen könnte das halt ein bisschen reingespielt haben. Und dann, ja, ich meine, das Feld ist dort extrem nahe zusammen und es braucht so wenig, dann ist man 10 Plätze weiter hinten. Aber ja, ich bin nach wie vor überzeugt, dass sich der Pius auch jetzt fängt. Vielleicht ist es sogar ein großer Vorteil, dass er jetzt nicht mehr ganz so viel Druck auf den Schultern hat und dann in Oberstdorf wieder, ja, voll angreifen kann.
Also du glaubst schon, dass dann auch die heimische Kulisse und dieses Erlebnis in Oberstdorf ihn dann wieder dahin zurückführt, wo er jetzt bis Engelberg quasi unterwegs gewesen ist.
Ich glaube dran. Warten wir auf meinen Tipp fürs Tippspiel, aber der war so gut Anfang Saison, dass meiner Meinung nach verliert er die Form nicht an einem Wochenende. Das schleicht sich normalerweise über, ja, ein bisschen längere Zeit ein und bin da ziemlich sicher, dass der nach wie vor stark Skispringen wird die nächsten Wochen.
Uli, gibt es da Einwände oder Zustimmung von dir?
Richtig sicher bin ich mir nicht. Ja, der Schnapper ist mir auch aufgefallen, wie du schon gesagt hast, Andi, dass einfach oben irgendwie nicht mehr das System so zusammengelaufen ist, wie wir es vielleicht noch in TTC gesehen haben. Aber man darf auch nicht vergessen, der Pius ist jetzt überhaupt das allererste Mal in so einer Situation und ist ja jetzt nicht nur einfach Träger des gelben Trikots, sondern er hat ja wirklich dominiert. Und wie viele Springer schaffen das noch jetzt, mal zwei, drei, vier Wettkämpfe hintereinander zu gewinnen, was dem Pius eben gelungen ist? Und vielleicht hat er auch, weiß ich nicht, will ich jetzt auch nicht streuen, aber vielleicht hat er auch schon einen kleinen Infekt gehabt oder ich meine, Erkältungszeit geht rum. Vielleicht hat da auch einfach an dem Wochenende mal was nicht so zusammengepasst, auch von Kraftreserven. Vielleicht haben sie auch nochmal irgendwas probiert, dass er eben nochmal ein bisschen besser das System zusammenlaufen lassen. Ja, solche Wochenenden gibt es. Ich hoffe jetzt einfach, dass er sich fängt, dass er viel Zeit haben sie ja diesmal nicht. Manchmal ist das gut, manchmal ist es schlecht. Für den Pius ist es vielleicht jetzt nicht ganz so gut. Oberstdorf müsste er ja in- und auswendig kennen. Aber vielleicht war es ja auch Taktik, dass der Druck einfach weg ist. Bewusst schlecht
Aha,
abgesprungen. Aber
okay.
irgendwie
Auch.
kam man das Wochenende nicht rein und es hat sich irgendwie auch so durchgezogen. Und ich glaube, vielleicht ist er jetzt auch ein bisschen anfälliger, weil er hat schon auch ein sehr eigenes System, was schon funktioniert sehr gut. Ich glaube, wenn sich ein kleiner Fehler einschleicht, dann passieren eben solche Sprünge. Gerade auch am ersten Tag. Ich glaube, da lag er ja gar nicht so schlecht mit seinen 134 Metern. Aber er konnte einfach nichts mehr zulegen, was man jetzt von ihm ja gar nicht mehr gekannt hat. Und vielleicht hat sich auch einfach leider ein kleiner Fehler eingeschlichen, dass das System nicht mehr zusammenläuft. Und als Gejagter ist es natürlich auch immer schwieriger als für den, der jagen kann.
Ja, also er hat es auch ein Stück weit auf das fehlende Gefühl in der Anlaufspur zurückgeführt, dass er sagt, er hat die Hocke vielleicht irgendwo ein Stückchen zu tief und dann plus dem Schnee, das war in diesem Wochenende eine ganz, ganz ungute Kombi. Andi, da sind wir wieder bei dem alten Lehrsatz, wenn der Sprung nicht funktioniert, dann liegt es meistens schon an der Anlaufhocke.
Hat halt schon was, ja. Gerade, also, Jus hat halt eine sehr aggressiv ist das falsche Wort, aber eine Anfahrtsposition, die ist recht am Limit vom Schwerpunkt her. Und wenn es nicht sauber wegzieht, kann ich es absolut verstehen, wenn, ja, dass da, dann stimmt das Gefühl einfach nicht und dann kann man vielleicht nicht mehr gleich abdrücken wie zuvor oder man findet nicht rein oder ja, was jetzt halt einfach bei ihm der Fall war. Und das würde schon irgendwie mit der Spur in Engelberg zusammenhängen, weil es hat geschneit. Ja.
Siehst du,
Nicht zu
deswegen habe
knapp.
ich auch gedacht, das ist Naturspur, weil so viel Schnee war. Nee, da war ich
Es
gedanklich
war ja nur noch
irgendwie.
weiß am Ende,
Genau. Ja, das war vorhin ein bisschen falsch ausgesagt. Aber Engelberg ist eben auch so eine Naturschanze eben. Ne? Die ist ja schön im Berg, das ist jetzt kein freistehender Turm und da geht ja doch vieles über in einem. Und wenn du schon sagst, die Spur fühlt sich trotzdem anders an als andere, dann kann das natürlich schon sein, dass er einfach vielleicht, wie du sagst, nicht so aggressiv sitzen konnte und manchmal fehlen dann die ein, zwei Grad und dann passt das eben nicht zusammen und dann kann man ihn nur, ich hoffe es natürlich auf den Pius, dass er da anknüpft weiter. Ich meine, sind wir ehrlich, dass es jetzt vielleicht nicht durchweg bei ihm so gehen wird, das ist, glaube ich, auch klar. Das schaffen, glaube ich, die wenigsten Athleten und dass es da auch mal vielleicht ein bisschen mal wieder nach unten geht und dann aber auch wieder nach oben geht, denke ich, ist normal. Und ich hatte ja auch schon mal Luis gesagt, alles, was der Pius die Saison schon geschafft hat, das kann keiner mehr nehmen. Der wird da lange noch von zehren, auch von seinem Vorsprung und jetzt kann er kurz durchatmen und dann geht es einfach weiter.
Aus deutscher Sicht war es natürlich interessant, dass wir mal eine Antwort auf die Frage bekommen haben, was ist denn eigentlich, wenn er jetzt nicht abliefert? Gibt es da jemanden, der Top-Resultate holt? Podestplätze waren jetzt nicht dabei, aber ich finde vor allem Karl Geiger hat ein sehr, sehr ordentliches Wochenende hingelegt mit Platz 5 und Platz 9. Andy Wellinger zumindest am Samstag, starker Vierter, ist da noch vom 11. Platz nach vorne gesprungen, aber dann am Samstag halt eben wieder nur 15. Also, wenn man so das Gefühl hat, Karl Geiger hat so seinen Basissprung, dann ist es mal ein Wochenende noch besser und mal ist er halt im Mittelfeld, hat man bei Andy Wellinger so das Gefühl, so konstant die Topsprünge kriegt er aktuell noch nicht ganz hin.
Ich denke mal, jetzt hat es der Andi und er war ja auch schon Zweiter und alles, wo ich immer denke, jetzt hat er es, jetzt springt er konstant um Platz 3, 2, 1 mit. Dann springt er auch am ersten Tag 128 Meter, ist jetzt in dem Feld auch nicht so die Wucht, aber haut dann eben 140 Meter raus und wo du immer denkst, jetzt hat er es. Aber er ist auch ein sehr großer Athlet. Darf man nicht vergessen. Und da muss eben auch alles zusammenpassen. Und wenn da wieder ein kleiner Fehler sich einschleicht und dann eben noch Rückenwind dazukommt, das System nicht so zusammenläuft. Aber ich hatte ihn auch schon oft weiter vorne getippt. Also wir haben ja auch noch das Tippspiel bei der PIS. Und ja, Andi hat mir wieder meine Runde am zweiten Tag ein bisschen kaputt gemacht, dass er dann gleich wieder in Anführungsstrichen nur 15er wird. Das denkt man dann immer gar nicht, weil eigentlich die Sprünge gut sind, aber das wirklich noch so weit auseinander geht, seine Topsprünge und dann, naja, wenn das dann im ersten Durchgang schon passiert, vielleicht noch ein bisschen mit den Bedingungen Pech ist, dann bist du vielleicht auch schon mal nicht mehr weiter. Und dann kannst du schon wieder einen Haken dahinter machen.
Aber ist, also könnt ihr irgendwas an seinem Sprung ausmachen, wo man sagt, da ist der gerade zu schmal? Ist es Kopfsache? Also woran liegt das, dass er das noch nicht so hinbekommt, wie wir es ja in der letzten Saison zum Beispiel gesehen haben?
Eigentlich
Das ist jetzt.
extrem. Also ich finde es schwierig zu sagen, weil optisch sieht es nicht extrem anders aus. Irgendwie letztes Jahr ist er noch ein bisschen sauberer durchmarschiert, sage ich jetzt mal. Also das System hat sich geschlossen und er ist dann ein bisschen besser geflogen, würde ich behaupten. Aber ja, so ganz grob sehe ich persönlich nicht viel. Was meinst du, Uli?
Ich glaube, im Klingenthal hat er das ja auch schon gehabt. Und ich glaube, er schließt dann manchmal zu langsam das System nach dem Übergang. Habe ich nur so ein bisschen mitbekommen. Und er muss das dann wohl noch ein bisschen schneller zusammenschließen lassen. Aber ich glaube, Oberstdorf liegt ein Andi. Also da konnte er ja auch schon die Tournee, den Auftakt gewinnen. Und vielleicht ist es diesmal wirklich gar nicht so schlecht, dass sie gar nicht so diesen Top-Favoriten haben oder dass sie jetzt nicht nochmal alles gewonnen haben. Und ich habe ja auch immer gesagt, nach Engelberg geht die Saison irgendwie gefühlt richtig los immer. Und ich denke auch, die Norweger haben sich jetzt auch noch nicht so richtig gezeigt. Klar, der André-Johan Vorfang hat sensationell dieses Wochenende da seine Sprünge runtergezaubert und denke, kann auch sehr zufrieden sein. Aber ich glaube auch, der Marius Lindwig, ich glaube, der kommt sogar dann zur Tournee in Fahrt. Der ist irgendwie noch so ein bisschen nichts Halbes, nichts Ganzes, tut sich ja noch schwer, gerade wenn Rückenwind ist, aber ich glaube, er hat schon öfters gezeigt bei Tournee, die Chancen liegen ihm. Und ich habe da irgendwie das Gefühl, dass er vielleicht nicht für ganz vorne, aber dass er auf jeden Fall da besser sein wird.
Jetzt muss es halt mal bei einer Ausgabe bei allen vier Schanzen zusammen bekommen quasi. Also dass er sie individuell sehr gut kann, die Schanzen, das wissen wir, aber es hat halt bei einer Ausgabe noch nicht ganz gepasst. Aber da bin ich gespannt, wie das läuft. Ja, Andreas Wiethölzl muss Leute austauschen. Sein österreichischer Kollege im Diensten des Deutschen Skiverbandes muss jetzt einen rausnehmen. Stefan Horngacher steht jetzt vor der Entscheidung, einen Springer streichen zu müssen, weil der CoC-Quotenplatz eben nicht geholt wurde. Und ja, auf der Hand liegen da drei Kandidaten, vielleicht sind es auch nur zwei. Das sind definitiv Philipp Raimund, der sich auch wieder enorm schwer getan hat an dem Wochenende. Dann Stefan Laie, der zwar auf seinem Niveau stabil ist, aber ohne besondere Ergebnisse einzufahren, und dann noch Markus Eisenbichler, wo ich so das Gefühl habe, es hängt aktuell sehr von der Schanzencharakteristik ab, wie gut er denn abschneidet. Wenn ihr jetzt Bundestrainer, Bundestrainerin wärt, wen würdet ihr da jetzt für Oberstdorf zumindest zu Hause lassen?
Ich glaube, Stefan Laie, weil ich glaube, der Markus zeigt schon Einzelsprüngen, wie weit er vorne mitspringen kann. Und ich glaube, also ich weiß jetzt nicht mehr Redes Resultat, aber ich glaube, insgesamt hat er dann doch die besseren Resultate gehabt als zum Beispiel Stefan Laie. Ja, der Philipp Raimund tut sich auch schwer. Da müsste ich jetzt wirklich nochmal alle Ergebnisse mir angucken. Und ich glaube, als Trainer würde ich dann wirklich entscheiden, wer die besseren Ergebnisse insgesamt hatte. Vielleicht machen sie auch nochmal in Oberstdorf zwischen den zweien oder dreien nochmal wie so ein kleines Ausscheidungsspringen, dass sie sagen, da können sie sich jetzt nochmal alle drei messen. Wer kommt als Bestes auf der Schanze zurecht? Könnte ich mir auch vorstellen beim Steff. Aber vielleicht sagt er auch einfach nach Ergebnisse. Und ich glaube, da ist fast der Stefan derjenige, der vielleicht erstmal zu Hause bleiben müsste.
Es liegen nur 5 Punkte zwischen ihm und Philipp Raimund. Also Laie hat 47 Punkte geholt, Raimund 42. Ist jetzt ja, ein durchwachsenes Niveau, über das wir da sprechen. Andi, wie würdest du das machen?
Ich als neutraler Schweizer kann da keine Entscheidung
Ja,
treffen.
gerade du
Ja,
kannst dich
ich kann mich
treffen.
eigentlich nur anschließen. Was ich mir nicht ganz so schlüssig bin, ist mit dem Adrian Tittel. Der springt ja seine erste Weltcup-Saison, so viel mir recht ist. Und Ich habe das Gefühl, dass ihm vielleicht auch eine Pause gut tun könnte. So mal jetzt noch mal ein bisschen durchatmen, vielleicht am COC nochmals Fuß zu fassen und dann mit neuer Energie wieder mal im Weltcup zu kommen.
Der hat natürlich den charmanten Vorteil, dass er diesen Juniorenstartplatz hat. Also da müsste man
Aha,
sich dann eh
okay.
überlegen, wen man da nimmt. Ich weiß auch schon, dass er sicherlich dabei sein wird. Also das weiß ich aus guter Quelle. Also der ist dann nicht der Kandidat. Also musst du dich dann doch zwischen den anderen dreien entscheiden.
Okay, ja, dann seid ihr bessere Experten wie ich, aber dann würde ich mich vielleicht der Uli anschließen, ja.
Okay. Ja, sind wir mal gespannt. Also auch das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffen möchte, wenngleich man da sagen muss, gut, da liegen wahrscheinlich handfestere Argumente auf der Hand, das ist jetzt im österreichischen Team. Aber sind wir mal gespannt. Jetzt am Montagnachmittag um 14 Uhr haben wir da noch keine Entscheidung drüber. Wahrscheinlich wird es die auch erst nach Weihnachten geben.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Steff entscheidet ja dann doch manchmal ein bisschen anders, als wir vermuten. Vielleicht sieht er auch gerade bei dem oder bei demjenigen, das Problem ist vielleicht jetzt eher zu lösen. Und bei dem anderen braucht es vielleicht ein bisschen mehr, was wir jetzt gar nicht sehen. Wir sehen ja jetzt auch wirklich oft nur die Wettkampfsprünge, wenn überhaupt. Wir wissen ja gar nicht so richtig, auch wie sie im Training anstellen, was sie probiert haben. Vielleicht entscheiden sie dann auch nochmal anders, als wie wir jetzt denken, weil sie einfach vielleicht bei dem einen eine Problemlösung gefunden haben.
Das kann natürlich auch gut sein. Ja, sind wir mal gespannt, wen es da dann treffen wird. Im Idealfall ist derjenige dann natürlich nur für Oberstdorf raus, weil da parallele COC in Engelberg stattfindet und er sich dann den Quotenplatz holt. Aber wie gesagt, das ist auch ein Blick in die Glaskugel. Den können wir leider nicht wagen an dieser Stelle.
Ja, und da wird es auch verdammt schwer, so wie die Österreicher da aufgestellt sind. Und auch
Ja.
die Norweger, muss ich sagen, im COC, den Quotenplatz musst du auch jetzt erstmal springen aus deutscher Sicht. Also das wird kein leichtes Unterfangen.
Ja, sie hatten ja bis zum zweiten Springen in Ruka hatten sie eine Hand und acht Finger dran und haben es dann trotzdem nicht geschafft. So schnell kann
Ist
das
das
sein.
oft.
Ja.
Das ist jetzt wie
Andi,
die
lass
Österreicher, die
uns.
haben schon die Hand am Adler, aber irgendeiner kommt dann doch noch ums Eck.
Andi, lass uns über deine ehemaligen Teamkollegen sprechen. Vor allem einen, der ja geradezu frenetisch bejubelt wurde. Es hat Gesänge und Rufe mit seinem Namen gegeben. Gregor Deschwanden in der Form seines Lebens mit Platz 3 und 5 an diesem Wochenende. Natürlich um Längen der beste Schweizer Skispringer in dieser Saison. Wir haben so ein bisschen gerätselt, woher kommt diese Konstanz, vor allem, dass da selten mal ein schlechter Sprung dabei ist. Kannst du uns da erhellen?
Der Greg hat mich auch ziemlich fest überrascht, dass es, ja, ich glaube, ein Platz der schlechteste ist, ein 11. Platz, wenn ich mich richtig besinne, und sonst einfach, ja, wirklich top. So konstant habe ich ihn noch nie gesehen, auch wo er vielleicht noch nicht ganz, ganz, ganz an der Spitze war. Wieso das jetzt so ist, keine Ahnung. Ich habe auch schon Gerüchte gehört, dass er in Polen ein bisschen hochgejubelt wird, dank seiner polnischen Freundin. vielleicht tut die ihm so gut oder was auch immer. Aber ja, für mich einfach nur mega geil, würde mir jetzt in der Schweiz sagen, da zuzuschauen. Und ja, bin gespannt, wie es weiterläuft.
Ja, aber man hat ja auch so den Eindruck, dass sich das durchaus auf die Teamkollegen überträgt. Also vor allem Kilian Peierer ist jetzt in den letzten Wochen immer besser in Form gekommen. Jetzt auch in Engelberg mit Platz 22 und Platz 13 ein sehr, sehr ordentliches Wochenende abgeliefert.
Absolut, ja. Also Kilian war im Sommer eigentlich so fast eine Schippe stärker wie Gregor und hat das Ganze jetzt eigentlich auch gut auf den Winter rübergebracht. Und von dem her, ja, finde ich, also macht er eine solide Saison bis anhin. Wenn es dann wieder mal ein Superteam gibt, haben wir zwei heiße Eisen im Feuer und bin gespannt, ob es dann mal ein erstes Podest gibt für ein Schweizer Team.
Aber weil du sagst, super Team, ich glaube, gerade den Kilian Payer hat TDC sehr, sehr gut getan. Also da war ich so begeistert von den beiden in dem super Team. Und an anderen Tagen kann das dann durchaus mal für einen Podestplatz reichen. Und
Absolut, ja.
das würde ich mir auch wünschen für die beiden, weil es ja doch schwer ist, weil sie ja doch irgendwie fast noch Einzelkämpfer sind. Und ich glaube, der Gregor, von so ungefähr kommt das gar nicht, weil wenn wir sehen, letztes Sommer Grand Prix war er schon ganz vorne dabei. Ich weiß gar nicht, hat er gewonnen oder hat er so drauf
Zweiter.
gewonnen. Ja, aber
Zweiter
das war ja
ist er.
ganz eng und
Ja.
er hat es auch teilweise in den Winter mit reingebracht gehabt, letztes Jahr schon, also mit ein paar guten Ergebnissen. Also es ist jetzt nicht so, dass das, finde ich, so ganz überraschend kommt. Er ist jetzt so lange dabei und vielleicht ist es jetzt für ihn auch ein Vorteil, dass mit der Anzugsregelung, dass wirklich nur noch ein Anzug gesprungen werden darf am Wochenende, dass er da auch jetzt ein bisschen Vorteil hat gegen oder aufholen konnte, unbewusst, im Gegensatz zu den Nationen, die sich vielleicht jeden Sprunganzug damals leisten konnten. Und es passt, denke ich, gerade alles zusammen, seine Hebelwirkung. Und das wissen wir auch, wenn es einmal läuft und er wird jetzt immer selbstbewusster und das natürlich vor heimischem Publikum so rüberzubringen. Und er hat es ja jetzt auf jeder Schanze irgendwie schon gezeigt, dass er gut springt. Das war jetzt nicht mal, weil ihm die Schanze besonders gut lag. Gerade auch gestern, denke ich, hätte er auch ums Podest mitspringen können. Und ich glaube, er nimmt das jetzt einfach mit. Und an sich hat er auch keinen Druck. Jetzt auch Tournee. Ich glaube nicht, dass er jetzt sich ausmalt, ein Tourneesieger zu werden, aber es könnte vielleicht eine Überraschung werden.
Ja, absolut. Und was halt schon auch ein bisschen ist, wie du gesagt hast, es kommt ja nicht von irgendwo her, aber wenn man es dann irgendwie mal schafft, halt nicht nur einmal am Wochenende eine super Platzierung rauszuspringen, sondern halt zweimal und das dann das Wochenende drauf nochmals, das ja, muss eine Beflügelung für Selbstvertrauen sein. Und so sieht es aktuell aus, ja.
Was ich sehr spannend fand im Vorfeld, gab es ein Video in den Social Media vom Ski-Team, also vom Skiverband auf den Accounts, wo er seinen Sprung auch mal so ein bisschen auseinandergenommen hat. Also da hat man ihn auf dem Tablet quasi alte Sprünge aus Engelberg gezeigt und er hat die Hände vorm Kopf zusammengeschlagen, als er den ersten gesehen hat. Das schaut ja nicht nach Skispringen aus oder so, hat er, glaube ich, gesagt. Also da merkt man schon, er ist über die Jahre auch technisch quasi gereift, könnte man jetzt sagen.
Ja, er hat so halt das hat er, glaube ich, dort auch gesagt, so seinen Sprung perfektioniert. Und halt Jahr für Jahr geschuftet, und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, und es zahlt sich jetzt alles irgendwie aus. Die ganze Arbeit, die er da reingesteckt hat, über fast schon Jahrzehnte mittlerweile. Und von dem her, ja, kommt das schon nicht irgendwo her, ja.
Ich glaube, das ist dann der Vorteil, wenn man doch für so eine kleine Nation startet, dass man eben die Zeit dann bekommt. Und ich finde, es ist ja schon auch ein Trend in vielen Sportarten jetzt mittlerweile, dass man doch erst ein bisschen älter werden muss, um dann ganz vorne mit dabei zu sein. Und klar, man wird immer diese Ausnahmetalente haben, die auch mit 16, 18 Weltcup-Springen gewinnen oder im Ski-Alpin oder sonst wo. Aber es gibt auch jetzt genug Sportarten, oder wo auf einmal erst die Athletinnen und Athleten älter werden mussten, um dann ganz vorne dabei zu sein. Aber ich denke, ein Gregor de Schwanden, sag ich mal, wäre der jetzt in Deutschland groß geworden oder in Österreich oder auch in Norwegen, glaube ich, dann hätte er ja schon vor 5, 6 Jahren seine Skier an Nagel
Ja,
gehangen
absolut,
oder
ja.
hängen müssen. Und ich glaube, die wenigsten haben ihm zugetraut, dass er das mal schafft, was er jetzt schafft. Aber wir sehen auch, wie lange der Pius gebraucht hat, um da jetzt hinzukommen. Das haben, glaube ich, auch die wenigsten ihm zugetraut. Und da sieht man halt, wenn man die Zeit bekommt, kann man sich auch entwickeln. Wird natürlich auch nicht jedem gelingen. Und das ist natürlich dieser Fluch bei den Österreichern für viele Athleten, die gar nicht die Chance haben, überhaupt jemals dahin zu kommen.
Andi, möchtest du noch ein Wort über den Rest des Teams verlieren? Es war ja auch eine nationale Gruppe da mit Springern, die ich jetzt auch das erste Mal in meinem Leben habe springen sehen. Aber der Einzige, der die Quali bis anhin überstanden hat, das war der Jannik Wasser am Sonntag, der dann 36. geworden ist.
Ja, genau, ist eigentlich so die jüngere Schweizer Truppe, die dort war. Für zwei davon, sicher für Leon und Juri, die erste Winter-Weltcup-Erfahrung, soviel ich weiß. Der Felix, der ist ja seit Anfang Saison dabei. Da muss ich sagen, hat er gestern ein bisschen die Arschkarte gezogen, weil während der Quali hat es dann mal 10 Minuten Unterbrechung gegeben wegen Schnee, Wind. Und ich war dann tatsächlich der einzige Vorspringer vor ihm, und er ist fast 2 km/h hinterhergefahren, was meiner Meinung nach nicht so korrekt lief. Aber ja, ich denke, dass das Team oder das B-Team der Schweiz, es braucht noch ein bisschen Zeit. Und wie gesagt, in der Schweiz hat man zum Glück die Zeit und kann heranreifen. Und bin gespannt, ob es da vorwärts geht jetzt. Ja.
Jeden Fall mal cool, dass es da neue Gesichter gibt und Leute, die sich das erste Mal vorstellen, die werden ja sicherlich auch ein bisschen was mitnehmen haben können aus jetzt diesem Wochenende. Ansonsten muss man ja sagen, in der Weltspitze nicht so wahnsinnig viel Bewegung drin. Sicherlich herausstechend am Samstag der achte Platz von Wladimir Sograbski und am Sonntag wieder dieser achte Platz, allerdings von Benjamin Östwald aus Norwegen, der ja ins Team reingerutscht ist. Das waren auch zwei Namen, die ihr vorgeschlagen habt für die Verleihung zum Adler der Woche, zu der wir jetzt auch ganz galant kommen können. Da sind dann auch noch vorgeschlagen worden Kevin Bignar zum Beispiel und genau, Wladimir Sograbski hatte ich gerade schon erwähnt. Wir sind ja jetzt hier in einer schönen Dreierkonstellation zusammen, deswegen können wir ganz demokratisch abstimmen, wen wir den Adler in dieser Woche denn vergeben wollen. Uli, wer ist so dein Favorit bei den Männern?
Mache ich es erst aus dem Bauch heraus, der Wladimir Sokowski.
Gibt es da Einwände von dir, Andi?
Wenn ich jetzt auf die Resultate schauen würde, schaue, sind Östfold und Sograbski haben sich so beide Tage fast ausgetauscht. Von dem her,
Ja.
ja, ich schließe mich auch mit dem Vladi an. Passt für mich.
Dann machen wir das doch. Er ist ja auch quasi angegliedert ans deutsche Team. So ein Viertel-Adler geht dann in dem Fall auch nach Deutschland. Dann lass uns doch den Switch machen zu den Frauen. Da haben wir zumindest zwei Vorschläge bekommen. Und beide finde ich sehr, sehr gut. Beide hätten am Sonntag ihr Ergebnis vom Samstag auch noch verbessert. Und zwar hat der Dadde vorgeschlagen, Anna Twardosch oder Agnes Reisch. Außer ihr lasst da jetzt noch einen dritten Namen fallen, über den wir diskutieren können.
Ja, die Thea hätte ich sonst vielleicht auch, klar, die ist jetzt keine ganz Unbekannte, aber dass sie jetzt Dritte wird, denke ich, hätte jetzt auch keiner so gerechnet.
Ah,
Aber
die
wir
ist
können
so
auch
gut
gerne,
gewesen,
die
ja.
ist so gut, okay.
Ja, aber ein
Ja,
Podest,
Thea.
Podest ist halt Podest, also das.
Ja, okay.
Ich hätte jetzt fast ich hätte mich für die Agnes entschieden. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat es für Anna 2 Punkte gegeben. Und die hat dann noch Potenzial, den Adler sonst mal zu holen.
Ja, dann würde ich auch sagen, die Agnes. Ich meine, die hat jetzt auch lange gekämpft dafür, dass sie in die Position kommt, muss man auch sagen. Und hatte ja auch schon immer ein bisschen angeklopft, da zumindest unter den besten Vieren der Deutschen sein, hat ja auch viel Verletzungspech gehabt. Und ich denke auch, dass wir da mit gutem Gewissen der Agnes den Adler der Woche vergeben können.
Dann machen wir das doch so. Da rennt ihr bei mir auf jeden Fall offene Türen ein. Jetzt schon der zweite Adler für eine deutsche Skispringerin in Folge. Das ist der dritte, denn wir hatten ja am ersten Wochenende in Lillehammer Juliane Seifert ausgezeichnet. Also die deutschen Skispringerinnen räumen bei uns auf jeden Fall sehr viel ab. Jetzt bleiben allerdings nicht mehr so viele übrig, die sich da noch ins Spiel bringen können. So, und jetzt kommt, glaube ich, der Moment, auf den ihr da draußen sehnsüchtig gewartet habt, vor dem wir uns sehr, sehr fürchten, weil es heißt mal wieder, dass wir unsere Karten auf den Tisch legen müssen und in dem Sinne tippen, wer denn bei den Tourneen das Rennen macht. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem etwas einfacheren an, wobei beides wahrscheinlich ungefähr gleich schwierig ist, aber das größere Ereignis auf jeden Fall, nämlich die Vierschanzentournee. Tobi und Uli sind zwar heute, Uli sag ich schon, Julia, so, es sind zu viele Leute im Team. Julia sind zwar heute nicht dabei, aber sie haben mir schon ihre Tipps zukommen lassen. Die verlese ich jetzt hiermit feierlich. Julia, machen wir es ganz schnell, weil das sind auch drei Namen, die in dieser Sendung schon gefallen sind. Sie tippt Jan Höll vor Stefan Kraft und Johann-André Vorfang. Der Tobi wiederum glaubt tatsächlich an einen deutschen Tourneesieg. Er hat
Jedes
nämlich
Jahr.
Andreas Wellinger auf der 1 vor Jan Höll und Ange Lanišek. Ich hoffe, er jinxt es nicht. Das ist mein Kommentar dazu. Wer von euch beiden möchte denn anfangen oder soll ich erst?
Fang du an.
Ich tippe auch ganz unromantisch auf einen österreichischen Doppelsieg. Allerdings tippe ich Stefan Kraft auf die 1 vor Jan Höll und ich habe auch Ange Lanišek auf der 3.
Also ich habe Schofenig, Hörl und Kraft.
Österreichischer Dreifachsieg sogar.
Ja.
Uiuiuiui.
Also ich, so ein paar Geheimfavoriten hätte ich auch, aber ich denke, Jetzt einfach, wenn ich die letzten Wettkämpfe sehe und gerade auch der Stefan Kraft, der hat so viel Erfahrung. Ja, wenn nicht sogar er das Ding gewinnt, wieder zum Schluss.
Okay. Ja, da müsste man schon wirklich tief in die Trickkiste greifen, um da irgendwelche Gegenargumente zu finden. Deswegen, ja, lassen wir mal so stehen. Ich glaube, du hast ganz gute Chancen, in dem Tippspiel damit was zu reißen, Uli.
Wenigstens einmal.
Wenigstens, ja. Wait and see. Andi, jetzt fehlst nur noch du uns.
Ich habe auch ganz, ganz viele Geheimfavoriten, aber ich mache es ein bisschen wilder. Und zwar setze ich auf die 1 der Gregi, auf die 2 der Kraft und auf die 3 der Pius.
Uiuiui. Das wär der erste Vierschanzenturniersieg für die Schweiz überhaupt.
Ich muss an meine ehemaligen Teamkollegen glauben und irgendwie kommt das.
Also das wäre eine Sensation, aber ich glaube, also bis auf die Österreicher würden sich da alle sehr drüber freuen, glaube ich. Also da hättest du auf jeden Fall einen Stein mit im Brett. Dann lass uns noch die Tipps machen zur Two-Nights-Tour. Die Tipps vom Tobi habe ich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, aber er wird sie mir sicherlich noch zuschicken, gerade wenn er das hier hört. Da
Mit
macht
Punkte
die,
halt.
ja, da, also da, die Schmach wird er sich, glaube ich, nicht geben. Dafür ist er dann zu ehrgeizig. In dem Fall macht die Julia den Anfang. Sie tippt Katharina Schmid vor Nika Preuz und Selina Freitag. Dann na, schicke ich Andi jetzt mal vor. Der hat
Okay.
gerade abschreiben dürfen, jetzt muss er rauskommen.
Ja, auf die 1 setze ich auch die Mika. Oder hat Julia Katharina oder? Ah,
Cutter auf die 1, ja.
okay, ja, in diesem Fall setze ich die Nika auf die 1, auf die 2 die Katharina und ich habe das Gefühl, die Eva Pickelnick kommt jetzt noch in Fahrt. Nummer 3.
Okay, ist notiert. Uli?
Hat schon Angst, dass er das Gleiche sagt, wie ich sagen wollte gerade. Ich sage auch, die Nika, darf ich eigentlich doppelt? Ja. Also darf ich trotzdem Nika auf Platz 1 setzen, auch wenn der Andi das hat?
Ja, natürlich.
Ja, also
Klar.
Nika und also auf Platz 1, Kata auf Platz 2. Ich denke, ganz enge Kiste auf jeden Fall.
Ja.
Dann bin ich noch ein bisschen, ob ich die Lisa oder die Lutit nehme, also Alexandria. Aber ich nehme jetzt mal einfach Lisa Eder, weil ich gesagt habe, die ist reif. Jetzt nehme ich einfach die.
Klingt gut. Dann stelle ich auf 2:2. Ich sage, Kata holt das Ding vor Nika Preuz. Und auf die 3. Ah, ich fand sie letztes Jahr bei der Two-Nights-Tour schon ziemlich stark. Ich gehe auch auf eine Österreicherin, aber nicht auf Eva Pinkelnick und auch nicht auf Lisa Eder, sondern auf Jacqueline Seifritzberger. Hat
Ich
letztes
glaube,
Jahr in, war es Oberstdorf oder Garmisch-Partenkirchen, eins der beiden Springen hat sie gewonnen letztes Jahr. Ich komme gerade nicht drauf.
ich finde es bei den Frauen passt manchmal schwieriger, auch wenn wir das FIS-Tippspiel mache ich ja dann doch ehrgeizig regelmäßig. Finde ich fast die Frauen manchmal schwieriger zu tippen. Ja, Kata ist jetzt sehr konstant, die kann man eigentlich immer aufs Podium mittippen. Aber selbst dann gibt es so Ausreise, wo du denkst, Mensch, das hätte doch eigentlich funktioniert bei jedem anderen Wettkampf und auf einmal sind ganz andere vorne da. Hat es mir schon öfters durcheinander gewürfelt, deswegen. Ich finde es da manchmal sogar schwieriger. Und ich glaube, bei den Frauen ist es doch noch oft entscheidender, die jetzt nicht ganz vorne sind, wie auch einfach die Bedingungen an den Tag sind.
Dann habe ich ja vorhin doch keinen Quatsch erzählt, als ich gesagt habe, wir tippen das Einfache zuerst, also erst die Männer und dann die Frauen. Und
Weil
natürlich
man
hat
auch nicht so
Jacqueline.
viel sieht von den Frauen, das muss man auch
Ja,
sagen,
das.
ne? Bei Männern sieht man doch mehr Fernsehbilder, hat mehr Eindrücke und das hat man bei den Frauen eben nicht so. Und die Großschanzen sind jetzt auch noch nicht so ewig im Programm. Wenn da ein Sprung nicht passt, da machen die Frauen gleich auch mal mehr Meter gut oder mehr. Das hat man bei den Männern nicht mehr so extrem, sage ich mal.
Das stimmt wohl, ja. Und ich muss mich natürlich korrigieren, sie hat das Springen in Oberstdorf nicht gewonnen, aber sie ist Dritte geworden. Also sie stand zumindest auf dem Podium. Der Sieg war in Willingen. Das war ja damals die Geschichte, dass sie dann 11 Jahre nach ihrem oder 12 Jahre nach ihrem ersten Weltcupsieg am gleichen Tag wieder gewonnen hat. Lirum Larum, damit hätten wir die heutige Folge eingetütet. Noch ganz kurz der Hinweis für euch: Am 28. und am 29. beginnt natürlich die Vierschanzentournee jeweils um 16:30 Uhr mit Quali und Wettkampf. Und danach hören wir uns dann auch mit dem Rückblick auf das Auftaktspringen der 73. Tournee wieder. Für heute sage ich erstmal recht vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, aber natürlich vor allem denjenigen sage ich danke, die diese Sendung überhaupt erst ermöglicht haben. Und das ist einerseits Uli, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche allen Zuhörern, aber natürlich auch allen Springerinnen und Springern erstmal ein frohes Weihnachtsfest, ein paar erholsame Feiertage, besinnliche Feiertage. Und vielleicht hören wir oder ihr mich dieses Jahr nochmal. Muss man, glaube ich, uns noch ein bisschen ausmachen. Ansonsten auch schon mal einen guten Rutsch in das neue Jahr und viel Spaß beim Skispringen gucken und beim Skisprung anhören dann.
Sehr gut. Und dann darf ich mich auch recht herzlich bedanken, dass du, lieber Andi, heute mit dabei warst und uns mit deiner Expertise und deinen Einblicken von vor Ort bereichert hast.
Dankeschön, war mir eine Ehre, wie immer. Ja, allen Skisprungfans viel oder besser gesagt, zuerst mal schöne Weihnachten und dann guten Rutsch und hoffentlich ganz viele spannende Stunden vor dem Fernseher oder sogar vielleicht live vor Ort. Ja, könnte interessant werden, die Tournee und die Two-Nights-Tour.
Damit hast du das perfekte Schlusswort schon geliefert. Schließe ich mich natürlich an. Euch allen da draußen schöne Weihnachten, erholsame Feiertage, lasst euch reich beschenken und ganz viel Spaß mit dem Skispringen zwischen den Jahren. Aber wie gesagt, wir hören uns ja derweil noch und bis dahin gilt wie immer, fliegt, soweit es geht.
Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen drei erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.